Liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Freitagsfolge. Die heutige Folge ist eine Premierenfolge, die mir sehr am Herzen liegt. Ich darf den ersten Behindertensportler bei Sportsfreunde begrüßen. Alexander Budde ist Rollstuhlbasketballer und hat in seiner Karriere schon einiges erlebt. Er sagt, meine Eltern sind meine Vorbilder. Warum das so ist, wie er zum Rollstuhlbasketball gekommen ist und welche außergewöhnlichen Momente er bereits erleben durfte, über all das und vieles mehr sprechen wir in der heutigen Folge. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Alexander Budde habe ich im August 2026 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Alex, herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Mega cool, dass du hier mit dabei bist. Und ich kann es jetzt schon mal vorab für die Hörer sagen und auch dir, mit dir als Gast hier gibt es eine weitere Premiere. Dazu nachher vielleicht noch. Hi.
Hey, ja, cool, dass ich bei dir sein kann.
Die Premiere ist tatsächlich, dass mit dir der erste Behindertensportler hier bei Sportsfreunde zu Gast ist. So cool, mega, mega, freut mich extrem, weil ich habe auch in der ein oder anderen Folge, das wissen die Hörer, schon über den Behindertensport mit anderen Gästen gesprochen. Und ja, du bist Rollstuhlbasketballer, ein Nationalspieler in der deutschen Nationalmannschaft. Wie bist du zum Rollstuhlbasketball überhaupt gekommen?
Ja, das war bei mir tatsächlich so eine interessante Story. Es gab damals bei mir in der Nähe von meinem Heimatort Seevetal, gab es sowas, das nennt sich mobiler Dienst. Und die haben immer so verschiedenste Sportangebote gemacht. Über meinen Vater, der früher auch Basketball gespielt und trainiert hat, hatte ich schon immer irgendwo so einen Grundbezug. Aber ja, für mich war es dann quasi irgendwann, nachdem ich alles Mögliche ausprobiert habe, von Leichtathletik, Schwimmen, Tischtennis, allem Möglichen, kam dann dieses Angebot vom mobilen Dienst und da wurde ich mal einfach zum Rollstuhlbasketball eingeladen. Es war einfach so ein Sportangebot und ja, mich dann da reingesetzt in den Sportrollstuhl, was ja nochmal was ein bisschen anderes ist als so ein Alltagsrollstuhl. Und ich glaube, meine Eltern wussten es da schon. Ich wusste es spätestens anderthalb Stunden, nachdem ich mich da das erste Mal reingesetzt habe, dass mein Sport mit ist. Am gleichen Tag habe ich mich dann noch damals bei meinem ersten Verein, Blau-Weiß Buchholz hieß er, angemeldet. Und damit ist für mich so ein bisschen so eine Reise losgegangen damals.
Wow. Darf ich fragen, hast du deine Behinderung seit Geburt oder?
Ja, das ist bei mir seit Geburt. Spina Bifida nennt sich das. Ist ja ein Rückenmarksdefekt, wo bei der Geburt quasi Rückenmarksflüssigkeit ausgelaufen ist. Je nachdem, wo das ist, hat es dann verschiedene Bereiche, die es betrifft. Bei mir hat es dazu geführt, dass ich sehr instabil in meinen Beinen, aber auch meinem Gleichgewichtssinn mit bin und auch durch noch eine weitere Beeinträchtigung Sichelfüße anfällig für Wunden mit war und auch immer mal wieder noch bin. Und dementsprechend war der Rollstuhl schon immer irgendwo ein Begleiter und gleichzeitig aber auch ein Wegbereiter, um in diese Sportart irgendwo dann irgendwann mal reinzukommen.
Hast du denn als Schüler dann in der Schule auch, habt ihr da auch Sportarten gemacht, wo du dann auch mitmachen konntest?
Ja, ich habe tatsächlich immer wieder das Glück gehabt, dass ich immer wieder Lehrkräfte und Lehrer hatte, die da total offen für waren, total begeistert davon waren, okay, da ist so ein kleiner Junge, der irgendwie alles versucht und auch alles irgendwie, wenn er es nicht kaputt macht, dann versucht er es immerhin irgendwie, den Grenzen auszuloten. Und die haben immer wieder auch versucht, mir verschiedenste Sportarten mit nahe zu bringen, ob es dann auch im Rollstuhl Badminton oder ähnliches mit war. Dementsprechend Schulsport war schon immer für mich was, wo ich auch immer wieder gut mit inkludiert wurde.
Hattest du als junger Erwachsener, als Teenie Lieblingssportarten und gehörte der Basketball da schon dazu?
Ja, also Basketball war schon immer auch für mich mit prägend. Ich muss aber auch sagen, Fußball war für mich auch immer was. Ich meine, damals natürlich auch, wenn man irgendwie so selber so einen Weltmeistertitel irgendwie vom Fernseher mitbekommt, das reißt einen natürlich dann mit und so die Euphorie, die man damals dann mitgespürt hat und hey, ich darf deswegen länger aufbleiben, dann nimmt man das schon gern mit. aber ich glaube, Basketball hat mich da schon noch ja, so ein Ticken mehr mitgeprägt und auch irgendwo dann mal länger aufzubleiben und irgendwo dann auch nachts irgendwie mal nochmal NBA mitzunehmen, wo natürlich Dirk Nowitzki immer schon auch so ein bisschen ein Kindheitsheld für mich mit war. Ja, ist sowas, wo ich dann immer wieder mir auch natürlich Inspiration gesucht habe und was man immer wieder mitverfolgt hat auch.
Und du hast gerade gesagt, Kindheitsidol, natürlich Dirk Nowitzki. Hattest du dann als du dann zum Sportler wurdest, vielleicht auch vorher schon sowas wie Vorbilder?
Ja, auch wenn ich da, ich glaube, meine größten Vorbilder damals waren immer meine Eltern. Also natürlich ist man sportlich auch sehr, sehr viel Anerkennung für diverse Leistungen und für auch große Sportstars irgendwo mit hat. Das schon, aber meine Vorbilder waren immer meine Eltern, wo ich super viel von denen lernen konnte, die mich auch, glaube ich, sehr geprägt haben und wo auch immer wieder. Ja, so Leitsprüche wie nach jedem Regen kommt doch wieder ein Sonnenschein. Und aber auch genauso, dass man sich irgendwie nirgendwo unterkriegen lassen soll. Und wo irgendwo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Es sind alles irgendwo so Floskeln, die jeder irgendwie mal gehört hat. Aber es sind doch auch immer wieder Dinge, auf die man zurückgreifen kann und wo man ja auch was mitnehmen kann, irgendwie für alle Bereiche des Lebens.
Und dann, wann hast du angefangen da mit dem Rollstuhlbasketball in Buchholz, hast du gesagt, war dein erster Verein. Wann war das?
Genau, also wenn ich verzeih mir, wenn ich hier irgendwo nicht ganz genau bin, aber ich bin der Meinung, es war damals 2011 war dieses Schnuppertraining und mit 11 Jahren hast du natürlich noch gar keinen Plan von nix. Da war es auch noch so, dass ich da auch durch verschiedene Operationen immer mal wieder Ausfallphasen hatte. Dann war es so, dass dann 2012, 2013 verstrichen ist und 2014 war ich so das erste Mal im Ligabetrieb. Damals wurde gerade frisch gegründet die Einsteigerliga, also so das unterste an Ligaprinzip, was du dir jemals vorstellen könntest, wo ich mich dann darum gekämpft habe und wo jedes Spiel für mich irgendwie Game 7 von den NBA Finals war. Ja, für mich hat es aber immer wieder einen riesengroßen Charakter gehabt, sich da reinzuarbeiten, reinzusteigern und ja, auch verschiedenste Leute da auch ja in gewisser Art und Weise dann durch Leistung mit überzeugen zu können. Also sei es dann der Schritt, dass ich irgendwann den Sprung in den Landeskader von Niedersachsen mitgeschafft habe. Aber auch, ja, was für mich ein riesiges Highlight war damals, dass auch Rollstuhlbasketball bei Jugend trainiert mit dabei war. Also Jugend trainiert für Olympia, Jugend trainiert für Paralympics. Und ja, da gab es dann quasi eine Schulauswahl, wo ich dann auch teilnehmen konnte. Und das war natürlich für mich auch dann so über die Jahre immer wieder was, wo ich dann 2015, 16, 17 ja auch total viel rauszehren konnte und da auch bei den Finalturnieren in Berlin natürlich auch riesige Momente für mich damals schon hatte.
Und dann, also mit 14, hast du quasi, war so der erste Schritt mal. Und dann, wie lange ging's, bis du dein erstes Profi- oder Bundesliga-Debüt, gefeiert hast?
Ich glaube, der Zwischenschritt des Ganzen war 2016. Wo ich meinen ja, Realschulabschluss zu Hause gemacht habe. Und dann war ja auch natürlich in gewisser Art und Weise ein bisschen die Frage, wie geht denn der Weg weiter? Also mache ich eine Ausbildung, möchte ich mein Abi machen? Und da gab es die Möglichkeit für mich, aufs Internat nach Hannover zu gehen. Ja, dieser Sprung quasi von ein-, zweimal Training die Woche zu, du wirst ins kalte Wasser geworfen, gehst aufs Sportinternat, alles ist auf den Sport ausgerichtet und zack, bist du dann bei sechs, sieben Einheiten die Woche. Das ist natürlich schon ein großer Sprung mit dabei. Ja, dann habe ich quasi 2016 bin ich dann nach Hannover gezogen aufs Internat. Und dann hat es für mich 2018 war dann für mich das erste Mal, dass ich auch Teil des Bundesliga-Teams von Hannover United dann mit geworden bin. Und ja, mit 18 Jahren dann irgendwie so die ersten Bundesliga-Minuten zu spielen, zu bekommen und da auch so seinen nächsten Step mitzugehen, das werde ich nicht vergessen. Bei mir war noch die 2017er, also 17, 18 die Saison, habe ich noch die letzten Spiele quasi mit Doppellizenz gemacht, wo ich in der Regionalliga Haupt gespielt habe und in der zweiten Bundesliga noch beim Aufstieg die letzten Spiele auch mit dabei war. Natürlich noch nicht groß gespielt, aber
Aber trotzdem.
Man war mit dabei, man hat alles schon mitgefühlt und man hat einfach diesen Aufstieg auch miterlebt. Und damals war es ein großes Ding, dass ja das Team aus Hannover immer so diese typische Fahrstuhlmannschaft über 6 Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit war. Also immer ein Jahr Erste, ein Jahr Zweite, eine Erste, eine Zweite. Und ich selber war dann in dem Aufstiegsjahr mit dabei und danach. Ja, kamen die erfolgreichsten Jahre irgendwie des Vereins. Wir haben es dann in meinem ersten Jahr auch in der ersten Liga gehalten und ja, von da aus dann mit aufbauen können.
Und neben diesem Aufstieg, den du miterlebt hast, was waren so die schönsten Momente, die du in Erinnerung hast, deiner bisherigen Laufbahn?
Ja, ich muss sagen, also natürlich war es zum einen diese Rivalität, da in der ersten Liga sich durchzusetzen, natürlich zum einen erstmal Spielzeit zu bekommen, und dann aber auch gegen ja große Liga-Konkurrenten zu spielen und auch gegen ja die stärksten Spieler der Welt, wo damals auch die deutsche Liga auch ja mit das Stärkste der Welt mit zu bieten hatte, mitspielen zu können, auch mit ja großen Rollstuhlbasketball-Stars. Ja, daran hat sich's dann aufgebaut, dass wir dann auch 2023 ja den ersten Titel dann auch mitholen konnten und 2024 den zweiten Titel
Wow, back to back.
von der Vereinsgeschichte. Waren einmal der Eurocup 3, also so das ja vierthöchste europäische Turnier, was man spielen konnte. Und direkt im Jahr darauf den Eurocup 2, also das dritthöchste europäische Turnier. Man ist aufgestaffelt in Eurocup 3, 2, 1 und dann den Champions Cup, was so Champions League-Äquivalent mit ist. Und ja, also die Titel, die werden mir immer in Erinnerung bleiben, was so denn das Clubniveau damit mit einbegeht. Und wahrscheinlich das, was mir auf immer und ewig mit im Gedächtnis bleiben wird, war natürlich 2024 auch die Bronzemedaille bei den Paralympischen Spielen. Also da auch selber mit auf dem Feld stehen zu können und einen Teil davon gewesen zu sein, ja, mit der ersten Medaille von den Rollstuhlbasketballherren seit 32 Jahren davor, ja, in Barcelona 94, ja, 92. War schon, das war mega, das werde ich nicht vergessen.
Wow, kann ich mir vorstellen, dass man allein schon, wenn man bei Olympia ist oder Paralympic dabei ist, dass das schon riesig ist. Dann war es ja auch in Paris und das war ja eine Mega-Stimmung, so wie man das rundherum mitgekriegt hat, in die ganzen Wochen in Paris. Und ich glaube, oder habe das Gefühl, zumindest da damals gehabt, dass die Stimmung in Paralympischen Spielen mindestens so gut war wie bei den Olympischen Spielen ein paar Wochen vorher. Und wenn man dann auch noch eine Medaille holt, das kann ich mir vorstellen. Das ist once in a lifetime wahrscheinlich, ne?
Absolut, absolut. Also ich meine, vielleicht, wer
You
weiß,
never
in
know.
2 Jahren in L.A.
Ja.
Aber nein, vor allem auch, wie du es gerade schon gesagt hast, in Paris, in der Mitte von Europa, auch diverse Freunde, Familie, die extra dafür dann hergefahren sind, in der ausverkauften Bercy-Arena mit 14.500 Menschen, die damit dabei waren. Das werde ich nicht vergessen. Und das, ja, war schon ein extrem krasser Moment und eine extrem, ja, extrem Ausnahmesituation auch.
Lass uns mal ein bisschen in den Rollstuhlbasketball an sich reingehen. Ich habe absolut keine Ahnung von dieser Sportart. Ich habe Laie Ahnung vom Basketball. Also wenn ich es gucke, dann kann ich es einigermaßen, verstehe ich es einigermaßen mehr oder weniger. Aber vom Rollstuhlbasketball überhaupt keine Ahnung. Und vor allem stelle ich mir vor, ich habe es ein paar Mal hab ich's gesehen, natürlich auch Paralympics mal reingeguckt. Ich habe das Gefühl, ihr seid wahnsinnig, dass ihr mit den Rollstühlen euch da teilweise absichtlich oder nicht absichtlich im Weg fahrt und diese Zweikämpfe dann auch noch führt. Und was ich mich auch frage, wie lernt man diese Koordination denn zwischen den Rollstuhlrollen und gleichzeitig dann den Ball anzunehmen und dann auch noch den hochzuwerfen? Also, das klingt unfassbar unmöglich.
Ja, also es ist koordinativ schon extrem schwer, muss man wirklich sagen. Und es dauert eine gewisse Zeit, bis man das schafft. Ich glaube, um mal erstmal so einen Grundabriss Rollstuhlbasketball kurz zu geben, das Schöne an Rollstuhlbasketball ist, es ist unglaublich nah an dem Läuferäquivalent, also an dem Basketball, was man kennt. Es sind 5 Spieler gegen 5 Spieler auf dem Feld. Es ist die gleiche Feldgröße, es ist die gleiche Korbhöhe. Es sind auch vom Regelwerk eigentlich alle Sachen gleich, bis auf eine Regel, die sich darauf bezieht, dass man kein Doppeldribbeln mit dabei hat. Also nachdem man den Ball dribbelt und den Ball in der Hand hält, darf man wieder erneut dribbeln. Das ist die einzige Regel, die letztendlich geändert ist beim Rollstuhlbasketball. Ja, Rollstuhlbasketball ist eine unglaublich inklusive Sportart. Es geht dabei zum einen darum, dass innerhalb der deutschen Liga Männer und Frauen in der gleichen Liga spielen, Menschen mit Behinderung auch mit Menschen ohne Behinderung in der gleichen Liga spielen. Und das alles ist in einem Klassifizierungssystem zusammengefasst, wo man von einem Punkt in 0,5 Punkte Schritten bis 4,5 Punkte unterscheidet. Also jemand, der jetzt gar keine körperliche Beeinträchtigung hat, hätte 4,5 Punkte. Und jemand mit einem kompletten Querschnitt, der beispielsweise seine Bauchmuskulatur und seinen Rumpf damit nicht ansteuern kann, hätte einen Punkt. Jetzt fragt man sich, wie verschiedene Punktzahlen, ergibt Sinn, ergibt nicht Sinn. Am Ende des Tages dürfen nur 14,5 Punkte national und 14,0 Punkte international auf dem Spielfeld stehen. Das bedeutet, man hat dann verschiedene Punkte, verschiedene Spieler und du musst quasi das damit ausgleichen, dass du verschiedene Spieler mit einer höheren Beeinträchtigung mit auf dem Feld hast, damit du auch Spieler mit einer niedrigeren Beeinträchtigung dann mitspielen lassen kannst. Genau. Dabei ist es dann so, man teilt dann diese typischen Rollen, die man kennt, Power Forward, Center, Small Forward, Point Guard, das hat man in gewisser Art und Weise auch. Man hat aber gleichzeitig noch High Pointer, Mid Pointer, Low Pointer. Also so ein, zwei Punkte, drei Punkte Spieler und 4 Punkte Spieler. Ich selber habe 3,5 Punkte. Das bedeutet, ich kann noch meinen Rumpf in gewisser Art und Weise ganz gut mit ansteuern. Und natürlich hat man umso mehr Fähigkeiten. Man hat auch eine Rolle oder auch innerhalb des Teams ist man dann noch mehr auch dafür zuständig, dass man gleich punktierte Spieler oder noch gewisserweise höher punktierte Spieler auch mit verteidigt und auch man selber dafür zuständig ist, Punkte mitzumachen. Und ja, zu dem anderen, was du gesagt hast, dieses Koordinative ist natürlich schon schwierig. Also ich weiß noch, immer wieder, wenn wir auch in Schulprojekten dann an Schulen mit sind, da kommen wir mit allen Sportrollstühlen dann hin. Und dann hast du da die Kids oder auch Erwachsene, die sich da das erste Mal reinsetzen, die sind erstmal wund überfordert. Und ich kann es nachvollziehen, weil am Anfang war es bei mir auch so. Weil du hast dann an der rechten Hand hast du dein rechtes Rad, an der linken Hand hast du dein linkes Rad und dann hast du auf einmal noch so einen Ball auf dem Schoß. Mhm. Und irgendwie muss das so zusammenpassen. Aber das ja, ist auch einfach ganz viel Übung, ganz viel Training und geht da auch mit einher, dass man einfach ganz viele Wiederholungen damit reinbekommt. Wo es dann irgendwann so ist, dass du dir eigentlich gar keine Gedanken mehr ums Fahren, aber auch fast gar nicht mehr ums Dribbeln mitmachst, mhm. sondern dass es dann primär darum geht, okay, was macht mein Gegenspieler, wie habe ich noch vielleicht irgendwen anders mit dem Blick, und dann ja, geht es eigentlich fast alles flüssig ineinander über.
Klingt wirklich, wirklich anstrengend, das zu lernen, und ich glaube auch nicht wirklich für jedermann. Also ich würde schon ausscheiden, weil ich meine rechte Hand nicht bewegen kann, aber ich glaube, ich würde mich auch, wenn ich sie bewegen könnte, ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, das zu versuchen.
Es ist auf jeden Fall was, ein Ausprobieren wert. Also ja. Auch auf, ich bin immer wieder mal wirklich beeindruckt, was für ja, verschiedenste Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen man auch mit dabei hat. Beispielsweise vor auch anderen Sportlern habe ich einen riesen Respekt. Es gibt einen Argentinier, Villafane mit Nachnamen, der spielt Rollstuhlbasketball mit einem Arm. What? Also der hat nur einen Arm, oder auch ein Lowpointer aus Spanien hat keine Beine und auch quasi keine Hände. Mhm. Also hat Arme, aber an den Händen wie quasi zwei Fäuste. Mhm. Total beeindruckend. Was? Und irgendwo findet jeder dann immer wieder doch eine Möglichkeit, mhm. wie er da sich wieder mit drin, ja, drin finden und erfinden kann. Und das ist für mich auch immer wieder ja, total inspirierend, wie Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen auch durch das Klassifizierungssystem mhm. ausbalanciert alle zusammen die Sportarten mitmachen können.
Ja, also ich kenne das Klassifizierungssystem und was du jetzt gerade so erzählt hast, aus eigener Erfahrung vom Skifahren, vom Skialpin. Ich bin so roundabout 7-8 Jahre bei den Nachwuchs und so weiter vom Skialpin in der Schweiz mitgefahren und hatte allergrößten Respekt, als ich erzähle das habe ich schon ein paar Mal hier im Podcast auch erzählt, das erste Mal oben auf dem Berg stand und neben mir aufgereiht waren diverse verschiedene Fahrer und Fahrerinnen. Der eine ist sehbehindert gewesen, der andere hat nur ein Bein oder und so weiter. Und die anderen waren sind Rollstuhlfahrer, die am entsprechenden so einen Monobob saßen. Oh ja. Und als sie dann da runtergefahren sind, habe ich gedacht, also wenn die das hinkriegen, dann kriegst du das aber dreimal hin, weil du hast einigermaßen zwei halb, also anderthalb gesunde Beine und stehst auf zwei Skiern, also runter da. Und das ist wirklich prägendes Erlebnis gewesen. Ja. Ja, ja. Auch die Klassifizierung, wir sind damals nach Holland gefahren, um klassifiziert zu werden als Skifahrer. Auch spannend.
Krass.
Ja, auch spannend. Sind wir als Team sind wir mit dem Bus hochgefahren, haben da auch Rennen gefahren und eben auch so Klassifizierung, wo du dann hinstehen musst und bewertest oder ja mehr oder weniger bewertet wirst von Physiotherapeuten, Ärzten, Trainer und eben auch eingeschätzt und dann klassifiziert. Und auch da gibt es dann je nach Klassifikation, wie stark deine Behinderung ist, gibt es dann die Einordnung für die Rennen dann und so weiter. Ja, ja. Dass die verschiedenen Klassen sind. Das ist schon. Und ich muss auch sagen, als ich das allererste Mal in einem Rennen einen Sehbehinderten runterfahren habe sehen und das mitgekriegt habe, wie er das macht mit seinem Guide vorne weg und der mit dem Mikrofon verbunden und der Guide sagt dann links, 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 rechts, rechts, rechts und der Sehbehinderte fährt dann hinterher, da muss ich auch sagen, Alter, ja, großen Respekt. Krass, oder? Ja, unfassbar. Und wenn ich mir jetzt, wenn du sagst, vorstelle, mit quasi einer Hand oder praktisch keinen Händen, dann mit Fäusten oder wie auch immer, da einen Rollstuhlbasketball zu fahren, großer Respekt. Ganz großer Respekt.
Absolut, ja. Absolut. Ja.
Wer ist denn, du hast schon ein bisschen angetönt vorher, wer gehört denn so zu den absoluten Weltstars im Rollstuhlbasketball? Wer sind die Dirk Nowitzkis und Schröders im Rollstuhlbasketball?
Also ich meine, wahrscheinlich einer der, wenn nicht sogar der beste Rollstuhlbasketballer, so der Michael Jordan des Rollstuhlbasketballs, Kommt aus Kanada, ist Patrick Anderson. Hat schon alles gewonnen, hat überall schon gespielt und ist ja auch einfach krass gewesen, gegen den selber zu spielen. Mhm. Gegen den auch gewonnen, Spiele verloren und ja, auch tatsächlich in dem Spiel um Bronze damals, mhm. 2024, standen wir dann im Bronzespiel gegen Kanada und auch gegen Patrick Anderson auf dem Feld und ja, da dann einfach gegen ihn in so einem riesigen Spiel zu spielen, war verrückt. Also, was der machen kann, ist ja, ist outstanding, ist unglaublich, ist krass und so demütig muss man sein. Ich glaube, es gibt niemanden, der so gut Rollstuhlbasketball spielen kann wie er. Aber auch ja, jetzt gerade bei uns in der Generation, in unserer Nationalmannschaft, ja, haben wir, glaube ich, echt viele ja, super krasse Nachwuchstalente mit dabei, aber auch alte Hasen, auch jemand wie, ja, wie Thomas Böhme, der jetzt gerade sich bei der letzten Europameisterschaft zum Rekordnationalspieler avanciert ist und da auch gerade als Kapitän neben seinem Co-Kapitän Nico Dreimüller da mit dabei ist. Die Jungs, die ja, sind bei uns im Team als Kapitäne vollkommen mit am Start, helfen uns da extrem, aber auch genauso alle von den Jungs, die jetzt gerade außer U23 mit hochkommen. Die beiden Lammerings, Julian Lammering, Maxi Lammering, quasi so die Wagner Brothers des Rollstuhlbasketballs, wenn man es sagen kann. Ja, sind gerade in Sao Paulo vergangenes Jahr auch Junioren-Weltmeister mit geworden. Auch super krass, auch der Alex Kaiser da auch noch mit dabei. Ja, genauso natürlich super viele andere. Wenn man mit einem anfängt, dann kann man irgendwo eigentlich gar nicht wieder aufhören. Und ich glaube, was es so spannend macht, ist, dass du halt auch auf verschiedensten Klassifizierungen immer wieder ganz verschiedene Spieler hast, die da einfach unglaublich krass sind in dem, was sie tun. Also da immer wieder auch, du kannst relativ schwer sagen, außer jetzt vielleicht bei einem Patrick Anderson, der ist so als 4,5-Punkte-Spieler auch wahrscheinlich der beste Rollstuhlbasketballer, den es jemals gegeben haben wird. Aber in den verschiedenen Klassifizierungen einen Spieler, der einen Querschnitt komplett hat, der wird natürlich nicht das Gleiche machen können wie jemand, der vollkommene Rumpfmobilität mit hat und hat dementsprechend andere Qualitäten und kann dann deshalb auch wieder auf eine ganz andere Art und Weise und eher über ein smartes Spiel, smartes Play das Spiel dann wieder beeinflussen. Aber ja, ich glaube, dieses Grundteam, dieses Grundteamgefüge und auch da ja, unsere aktuelle Nationalmannschaft ist halt einfach super cool, super krass zusammen da zu spielen, zu zocken und hat schon manchmal auch immer wieder so einen Klassenfahrt-Charakter, wenn man schön, da wieder schön. So zusammen ist.
Ja. Wenn man alle hier sieht, nach ein paar Wochen und dann, stelle ich mir schön vor, ja. Ja. Ist es dann bei euch im Rollstuhlbasketball ähnlich wie bei den, wie soll ich sie jetzt nennen, bei den anderen Basketballern, dass man als Trainer oder als Team auf verschiedene Taktiken setzt und sagt, wir spielen jetzt das und deswegen spielt der und der und der, weil der und der und der das die und die Fähigkeit oder hat und so und hat man dann noch als Spieler sozusagen Ziele oder wo man sagt, ich spiele jetzt momentan die Position, aber ich will auch mal versuchen, die Position spielen zu können? Oder ist man eigentlich im Prinzip festgefahren in dem Sinne auf seiner Position?
Ja, also es ist schon so, dass wir auch verschiedene taktische Ausrichtungen mit haben und auch verschiedene Styles in Bezug auf die Defensive, auch wie wir offensiv unser Spiel da spielen wollen. Da hast du, was die verschiedenen Aufstellungen angeht, natürlich bist du ein bisschen eingefahrener oder auch ja, in dem Sinne daran gebunden, dass es natürlich mit den Klassifizierungen passen muss und dass du die Spielertypen und die Spielercharaktere für diese Position dann auch mit finden musst. Und es kann jetzt nicht, also im Rollstuhlbasketball funktioniert es nicht, dass nur eine Person alles macht, sondern du brauchst verschiedene Personen, die auch füreinander arbeiten, damit es alles in einem Konstrukt Sinn ergibt und auch da zusammenpasst. Dementsprechend ist es schon so, dass wir eine Grundspielidee haben, in der wir aber trotzdem frei agieren können und in der wir auch unsere individuellen Qualitäten gut mit reinbringen und auch mit ausspielen können. Also das ist schon so, dass du in dieser Spielidee Freiräume hast, damit du dich auch immer wieder individuell entfalten kannst und wo auch, ja, auch wir eine sehr tiefe Rotation mit haben. Also dass du nicht nur mit der Starting Five, also mit den fünf, die am Anfang auf dem Feld stehen, mitspielst, sondern dass du auch tief in der Bank rotieren kannst, dass du viele Wechsel natürlich dann auch immer wieder einen neuen Energieschub mit reinbringen kannst und dass du einfach auch das schaffst, verschiedenste, ja, auch neue Challenges dann für deinen Gegenspieler und das Team, gegen das du spielst, da auch immer wieder mitzubringen, um halt auch einfach selber, ja, unausrechenbar bleiben zu können.
Ist es wie ist das im Rollstuhlbasketball? Sind die Trainer, ist das gemischt zwischen Trainer, die auch eine Einschränkung haben und vielleicht auch im Rollstuhl sitzen und Trainer, die jetzt keine Einschränkung haben? Und auch bei Schiedsrichtern, wie ist das bei denen?
Ist tatsächlich sehr spannend. Ich würde bei den Schiedsrichtern direkt anfangen. Da ist es so, in den unteren Ligen ist es komplett gemischt, kann jeder auch dort Schiedsrichter mit werden. Sobald es aber in die zweite und erste Bundesliga mitgeht, ist es von der deutschen Liga und auch international geregelt, dass es nur Fußgänger machen dürfen. Klingt erstmal jetzt so, okay, du hast Rollstuhlbasketball und du hast eigentlich alle, die im Rollstuhl sind. Aber es geht da auch, ja, mit darum, dass du einfach als Fußgänger nochmal einen Blick von weiter oben auch mit hast, Dinge auch noch besser sehen kannst und auch nicht nur auf der gleichen Ebene wie alle anderen Rollstuhlfahrer damit mit sind. Ist immer mal wieder auch eine Diskussion, finde ich auch gut, weil auch, ja, auch da sich im Schiedsrichterwesen sich natürlich mit hocharbeiten zu können, auch von manchen dadurch natürlich auch limitiert wird und limitiert ist. Und auf die andere Seite bei den Trainern ist es gemixt. Also es gibt manche im Rollstuhl, auch manche, die als Läufer damit dabei sind. Bei uns in der Nationalmannschaft ist es so, dass ja, nach Paris unser Trainer da auch aufgehört hat und sich tatsächlich ein ehemaliger Spieler, Jan Haller, mit dem ich auch hier in Hannover zusammengespielt habe, ja, dass der sich auf den Trainerposten beworben hat und auch am Ende es geworden ist. Und wir mit ihm, ja, jetzt vergangenes Jahr auch Bronze bei der Europameisterschaft geholt haben und auch dieses Jahr dann in die Weltmeisterschaft zusammen mit ihm als Trainer reingehen.
Und wie ist das mit einem, wenn der ein ehemaliger Mitspieler plötzlich der Bundestrainer von dir ist?
Am Anfang ist es natürlich schon schwierig, vor allem wenn du dann ja, weißt, irgendwie vor so ein paar Monaten und Wochen hast du irgendwie gerade dann noch zusammengespielt und dann steht er auf einmal auf der anderen Seite und ja, hat dann halt die andere Perspektive als Trainer. Aber ich glaube, da, ja, da sind wir alle auch so reif und so professionell, einfach auch da zu wissen, okay, er hat jetzt diese andere Rolle. Wir geben ihm den Raum und die Möglichkeit und auch das Vertrauen, diese Rolle auszuüben. Und gleichzeitig ist es aber von seiner Seite auch so, dass er auch weiß, wie er als Spieler eben ihm das Vertrauen, er gibt uns als Trainer das Vertrauen. Und es geht einfach auch darum, dass man da keine Rolle mitspielt. Also wenn er, es wäre komisch gewesen, hätte er jetzt vom einen auf den anderen Tag gesagt, ja, hier, ich bin jetzt Trainer und alles ist jetzt sofort anders zwischen uns. Und gleichzeitig musst du aber auch eine gewisse Distanz natürlich mit haben und kannst nicht dann noch auf der gleichen Kumpelebene, wie man irgendwie untereinander mit Spielern dann mit ist, auch mit agieren. Also das kommt dann schon auch damit dazu.
Ja, klar, verstehe ich, dass man schon eine gewisse Distanz Professionalität Distanz braucht, aber ist ja schön, wenn man sich dann trotzdem noch versteht und das dann trotzdem noch so pflegen kann. Also in dem Sinne. Ja.
Total.
Ja. Ist das eigentlich bei euch auch so wie bei den Basketballern, die stehen, sage ich jetzt mal, dass die NBA das Non-Plus-Ultra ist und da man dass der größte Traum ist, dahin zu gehen?
Ja, also NBA als, ja, ich sag mal, Ideengeber und als etwas, wo man natürlich auch immer mal wieder drauf schaut, ist im Läuferbereich ganz klar das Größte. Es ist so die größte Liga und das Krasseste, was du machen kannst. Im Rollstuhlbasketball gibt es allerdings diesen amerikanischen Traum gar nicht so wirklich. Es okay. gibt ein gutes College-System, wo auch ja da sehr, sehr viel drauf liegt und wo auch viele junge Spieler mit sind und mit einhergehen. Aber was den, ja, ich sag mal, Herrenbereich oder so diese Top-Ligen mit angeht, sind wir in Europa viel besser aufgestellt. Also da würde ich sagen, ist die Spanische Liga wahrscheinlich derzeit so das Maß der Dinge. Und genauso die deutsche Liga da sehr, sehr hoch
cool.
mit dabei und angesehen. Und dann sind aber auch Ligen wie die türkische, italienische und französische Liga, die auch dann darauf mit folgen. Also ich sag mal, so als das, ja, das Nonplusultra ist natürlich immer der Champions Cup und dementsprechend auch das Champions Cup Final Four, wo die besten vier Teams der Welt irgendwo damit aufeinandertreffen, wo in den letzten Jahren eigentlich immer zwei spanische Teams, ein deutsches Team und ein Team, was mal deutsch, mal türkisch, mal italienisch mit ist, da eigentlich immer vertreten war. Und insofern, also sieht man dann schon auch auf dem Top-Top-Niveau, da muss sich Deutschland auch nicht verstecken.
Cool. Finde ich cool. Das, genauso wie bei beim stehenden Basketball, dass auch im Rollstuhlbasketball Deutschland da vorne mit dabei ist. Finde ich cool. Ja. Ja.
Auch sehr gut.
Ja. Hast du für dich persönlich noch sportliche Ziele, die du erreichen willst? Vielleicht Pokale, Meisterschaften, die du noch nicht geholt hast? Oder vielleicht auch geografische Ziele, wo du sagst, du hast jetzt gerade die verschiedenen Länder aufgezählt, wo du sagst, hey, da mal zu spielen in dem Land, bei dem Verein, das wäre mega cool.
Ja, also für mich ist jetzt gerade so der nächste Schritt zu gehen, nachdem ich jetzt 10 Jahre hier in Hannover gespielt und gewohnt habe, geht es für mich als nächste Destination nach Erfurt zu den Thüringer Bulls, die gerade ja amtierender deutscher Meister und Pokalsieger, aber auch ja, Champions Cup Vize-Meister mit sind. Also ein Spiel haben sie letzte Saison verloren, das war im Champions Cup. Insofern sind es natürlich schon Dinge, die ja für mich in nächster Zukunft da auch mit anstehen, zu sagen, okay, ich will um Titel mitspielen. Aber ja, für mich ist es schon so, ich sag mal, ja, irgendwie den Sprung mal zu machen, vielleicht, wenn das irgendwo zeitlich auch einhergeht, weil die Saison in Australien meistens auch über den Sommer sich mitstreckt, das mal mitzunehmen, wäre irgendwie schon cool, einfach durch den Sport auch da irgendwie das Land so ein bisschen mitzubereisen. Spanien ist auch immer noch was, wo ich mir vorstellen kann, irgendwann mal ja, eine Saison oder zwei mitzuspielen. Und ansonsten ist es aber der primäre Fokus auch immer wieder bei mir gewesen und auch immer noch, dass ich sage, ich will die beste Version meiner selbst mit werden und mit sein. Also da ist es auch eine tagtägliche Motivation, an sich selber zu arbeiten, sich selber auch immer wieder zu pushen und da weiter voranzubringen. Und das hilft natürlich auch nicht nur einem selber, sondern auch den Teams, wo man spielt. Egal ob national oder auch international, genauso wie in der Nationalmannschaft. Und ja, ich meine, Bronze bei Europameisterschaft sowie bei den Paralympics haben wir geholt. Aber da gibt es noch zwei andere Farben, die auch sehr attraktiv und schön mit sind. Und auch bei den Weltmeisterschaften, die jetzt dieses Jahr noch mit anstehen, War es so, dass wir letztes Mal, wo ich auch mit dabei war in Dubai, sind wir mit dem 8. Platz am Ende rausgegangen, was bei dem extrem engen Teilnehmerfeld trotzdem keine schlechte Leistung ist. Aber ja, auch da ist es, glaube ich, so, dass wir gerade jetzt eine sehr starke, sehr gute Generation auch mit haben und da in den nächsten Jahren ja auch auf jeden Fall ja uns selber pushen wollen, uns selber auch immer wieder die neuen Challenges und ja höhere Ziele mitstecken und suchen. Und dann ja wird man, glaube ich, auch immer wieder dadurch besser, dass man dann auch einfach weiter nach den Sternen mitgreift, um zu gucken, wo es da hingehen kann.
Gibt es im Rollstuhlbasketball so eine allgemein bekannte Grenze des Alters, wie lange man da auf hohem Niveau mitspielen kann, will?
Also ich würde sagen, der ja, Löwenanteil des Ganzen ist schon Mitte 30,
Okay,
so am
ja.
Limit. Natürlich hast du
Ja,
Ausnahmetalente
gibt's
und
immer.
auch unfassbar krasse Spieler und auch manchmal wahrscheinlich von der Genetik und auch vom athletischen Niveau, die auch länger spielen können, wo es dann auch in die 40er mit reingeht. Wiederum andere, die auch schon früher aufhören, aber ich würde sagen, so um die 30 Jahre ist das, wo man mit peakt. Und dann kann man bis Mitte 40 auf jeden Fall, Mitte 40, Mitte 30 auf jeden Fall auch gut spielen. Aber da, wo sich der Rollstuhlbasketball weiterhin entwickelt, ist einfach ein extrem krass hohes athletisches Niveau. Das Spiel ist unfassbar schnell, es ist unfassbar körperlich und auch für alle, die sich das mal anschauen, also dass man auch mit dem Rollstuhl mal dann doch irgendwie wegfliegt und auf dem Boden sich wieder findet, gehört auch mit dazu. Und das ist einfach auch ja im Vergleich zu dem, was früher der Standard war, einfach etwas, wo sich das immer weiter hin und hin entwickelt hat. Und ja, wo auch die Frage ist, wo geht das die nächsten Jahre hin? Und das kann, glaube ich, auch dazu führen, dass dieses Limit, dieses Alter, bis wann man es spielen kann, sich auch tendenziell eher nach vorne verschiebt und dass es dann vielleicht nicht mehr Mitte, Ende 30 ist, bis wo man spielen kann, sondern es dann eher Anfang bis Mitte 30 wird, wo dann so das, ja, ich sag mal, gläserne Limit dann damit ist.
Du bist jetzt, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 25, 26 Jahre alt. Richtig?
26, genau.
26. Hast du für dich irgendwann mal gesagt, oder schon gesagt, bis dahin will ich es sicher machen und dann schaue ich, ab dann schaue ich, ob ich noch kann und will?
Ja, also so ein bisschen hat man natürlich schon immer mal wieder Gedanken, einfach weil man ja auch einfach ehrlich damit sein muss. Also Rollstuhlbasketball ist schon im Parasport eine extrem große Sportart. Wenn man aber auf diesen Gesamtkomplex Sport guckt, ist Rollstuhlbasketball totale Nische. Und die allerwenigsten können davon leben. Ich habe das Glück und ja, genieße da Privileg, dass ich davon leben kann und dass ich das auch in Einklang mit meinem Studium so, ja, so viel verfolgen darf und auch das machen kann. Aber man muss einfach irgendwann auch schauen, okay, wo geht's hin und was ist auch danach? Und da ist es so, dass ich für mich schon immer wieder auch ja, so ein bisschen in diesen Zyklen von den Paralympics mit gucke. Und ich sage, jetzt in 2 Jahren ist Los Angeles 28, dann kommt 32 Brisbane und gut, im Jahr 32 werde ich 32. Aber da muss man dann schon mal schauen. Also sich dann wirklich zu committen, nochmal 4 Jahre bis wo auch immer dann 36 Olympia und Paralympics sind, zu machen. Das ist natürlich schon ein sehr großer Schritt. Und dementsprechend, ja, ist es so, dass ich für mich einfach ja, das Ziel und auch mein selbst gestecktes Ziel mit habe, ich will selber irgendwann meine Karriere beenden und nicht, dass irgendwer mal auf mich zukommt und sagt, ja, reicht dann
Jetzt,
jetzt auch.
ich würde
Ist gut,
jetzt
wenn du
mal.
jetzt weg bist, aber ich will gerne nicht die Entscheidung abgenommen bekommen. Insofern, ja, also 32, da auch auf jeden Fall ein gutes paralympisches Jahr mit zu haben. Das ist das Minimalziel und alles, was darüber hinaus mitgeht, das, ja, schauen wir dann mal.
Ich wünsche dir auf alle Fälle alles, alles Gute und privat und vor allem sportlich sehr, sehr viel Erfolg. Drück euch die Daumen für die Weltmeisterschaft. Wann ist die?
Jetzt demnächst vom 9. bis 19. September.
Ja, da werden alle rein gucken, garantiert, Sportsfreunde, wenn sie das hier hören. Und ja, toi, toi, toi. Hoffentlich kommt da mit irgendwas Edelmetalliges nach Hause und auch weiterhin viel Erfolg dir, Alex. Und vielen, vielen Dank, dass du hier bei Sportsfreunde dabei warst.
Ich danke dir und ich danke euch auch allen fürs Zuhören und dass ihr mit dabei wart.